X Plus. Willkommen zu X Plus, die Hintergrundsendung für Kampagnen und Talks auf Radio X. In dieser Woche findet die Aktionswoche gegen Rassismus statt. Als Auftakt hat Radio X mit dem Präsidialdepartement Basel-Stadt, Abteilung Gleichstellung und Diversität, eine Podiumsdiskussion über Hass im Netz veranstaltet. Am vergangenen Montag sind knapp 50 Menschen in die Halle 7 in Basel gekommen, um bei der Diskussion dabei zu sein. Die hat alles in allem 1,5 Stunden gedauert. Um alles in voller Länge im Radio zu hören, bringen wir heute den ersten Teil davon, nächste Woche um die gleiche Zeit den zweiten Teil, also am Donnerstag, 27. März um 18 Uhr und in der Wiederholung am Samstag, 29. März um 13 Uhr und auf radiox.ch. Als erstes begrüßt Jenny Piet die Besuchenden. Sie ist Co-Leiterin der Fachstelle Gleichstellung und Diversität des Kantons Basel-Stadt. Dann richtet der Regierungspräsident Konradin Kramer ein Grußwort ans Publikum und eröffnet die Aktionswoche gegen Rassismus offiziell. Im Anschluss ergreift die Moderatorin Elisa D'Agosta das Wort und stellt die beiden Input-ReferentInnen vor. Sophie Achermann ist Geschäftsführerin der Public Discourse Foundation und Gründerin von Stop Hate Speech. Dann ist Peter Sopka an der Reihe mit einem Referat. Er ist von der Staatsanwaltschaft in Basel-Stadt, Kriminalpolizei, Leiter Dezernat Digitale Kriminalität. Und jetzt geht's los mit dem ersten Teil der Podiumsveranstaltung Hass im Netz. Jenny Piet, Co-Leiterin der kantonalen Fachstelle Gleichstellung und Diversität, begrüßt am Anfang.
Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Anwesende, sehr geehrter Herr Regierungspräsident. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung der diesjährigen Aktionswoche gegen Rassismus. Schweizweit und international finden rund um den 21. März Aktionswochen und Aktionstage gegen Rassismus statt. Dieser Tag erinnert an das Massaker von Sharpeville. 1960 fand in diesem südafrikanischen Township eine friedliche Demonstration gegen die Apartheid statt. Sie blieb leider nicht friedlich, weil die Polizei 69 Menschen erschoss. Indem wir uns rund um diesen Tag an den vergangenen Rassismus, an vergangene Gewalt und Diskriminierung erinnern, vergegenwärtigen wir uns auch aktuellen Rassismus, und wir reflektieren, wie wir zukünftigen Rassismus verhindern können. Rassismus verletzt Menschenrechte. Er betrifft uns alle. Er schadet den Personen, die ihn erfahren, und grenzt ganze Gruppen aus. Er führt zu sozialer Ungleichheit, zu Polarisierung. Schlussendlich schadet er auch dem Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft. In Basel-Stadt führen wir in dieser Woche seit über 10 Jahren Aktionen durch mit der Beteiligung von Radio X, mit der Beteiligung dieses Jahr auch von rund 30 weiteren Organisationen. Im reichhaltigen Programm, ich glaube, Sie finden noch ein paar Programmflyer verteilt auf Ihren Stühlen, finden Sie künstlerische Interventionen, Straßenaktionen, Filmaufführungen, Konzerte, Dialogexperimente, Diskussionen, Inputs, Stadt- und Museumsführungen, auch ein Kinder- und Jugendprogramm. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, sich an dem Programm zu beteiligen, teilzunehmen, zu reflektieren, sich zu begegnen, sich zuzuhören und dem Rassismus etwas zu entgegnen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Beteiligten in dieser Woche. Gerne übergebe ich jetzt für ein Grußwort an unseren Regierungspräsidenten Konradin Kramer.
Vielen Dank, liebe Jenny, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen die Aktionswoche eröffnen darf. Und ich habe mich besonders gefreut in den letzten Tagen, als ich durch die Stadt ging und überall dieses Plakat gesehen habe. Ich finde diese Grafik so toll. Ich möchte Ihnen das selbst sagen. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Da drüben hängt noch ein größeres. Ich finde, es ist bunt, es ist farbig, es hat etwas Fröhliches, dieses Plakat. Gleichzeitig hat es etwas Borstiges, etwas, das einem auch ja doch ein bisschen aufrüttelt, wenn man das sieht. Toll, wie man mit grafischen Mitteln hinweisen kann auf wichtige Dinge, in diesem Fall auf die Aktionswoche gegen Rassismus. Ich hatte heute schon einen Auftritt. Wir hatten erstes Mal die Delegationen der ESC-Länder in Basel. Die kamen also, die Hosts heißen die Host Delegations, Head. Und das war schön, das zu sehen, weil das so eine bunte Mischung an Leuten war. ESC natürlich ist European, aber ist also nicht nur Belgien und Schweden und alle blond, sondern es war auch da die Delegation aus Mazedonien, es war da die Delegation aus Aserbaidschan. Und zu erleben, wie die Leute in einer Selbstverständlichkeit miteinander interagieren, eine Art von, sie nennen es selbst so, aber es wirkt auch wirklich so, Familie bilden, die ESC-Familie, an einem Ort, wo man sich ja durchaus misst, in einem fröhlichen Wettbewerb, etwas, jeder will gewinnen, man hat einen gewissen Ehrgeiz, aber gleichzeitig gehört man zusammen. Ich fand das schön und es ist mir heute nochmal bewusst geworden, der ESC ist eine Chance, gerade eben auch im Thema Antidiskriminierung, Antirassismus. Denn, meine Damen und Herren, rassistische Diskriminierungen sind beileibe kein Randproblem. Ich habe ein paar Zahlen hier. 17% der Menschen in der Schweiz berichten, dass sie sich in den letzten oder dass sie in den letzten 5 Jahren rassistisch diskriminiert worden sind. 17%, wenn man das auf die Schweizer Bevölkerung runterrechnet, sind das 1,2 Millionen Menschen. Eine riesige, gigantische Zahl und an für sich verrückt in einem Land, das sich dermaßen der Diskriminierungsfreiheit, dem Rechtsstaat verpflichtet fühlt. 1,2 Millionen Menschen, das bedeutet auch, Rassismus betrifft viele, die Sie, die ich persönlich kennen, vielleicht die Nachbarin, den Arbeitskollegen oder einfach der Typ, der vorher nebendran an der Tramhaltestelle gestanden ist. Und wir wissen alle, dass eine Diskriminierung direkte Folgen hat für die Opfer. Rassismus macht krank im wörtlichen Sinn. Rassismus schließt aus. Rassismus hinterlässt eine Ohnmacht, hinterlässt Wut, hinterlässt Ratlosigkeit. Rassismus entfremdet Menschen. Menschen fühlen sich isoliert, können in Gesellschaft, Kultur und Politik weniger präsent sein. Das ist die Realität bei uns in der Schweiz. Und hier wollen wir nicht stehen bleiben. Hier dürfen wir nicht stehen bleiben als das Land, das wir sind, mit den hohen Ansprüchen, die wir uns setzen, mit unserer Bundesverfassung hier in Basel, mit unserer Kantonsverfassung, mit den hohen Ansprüchen, die wir uns setzen an die Diskriminierungsfreiheit. Es reicht nicht, einfach wütend zu sein, hilflos sich zu fühlen, diese Zustände zu betrachten, sondern wir sind dazu aufgefordert, alle zusammen das zu überwinden. Und wo beginnt es? Wie immer, wenn etwas beginnt, es beginnt in den Köpfen, es beginnt in den Denkmustern, in den Vorurteilen, mit denen wir aufwachsen, die uns vermittelt worden sind und die es eben in vielen Fällen aufzubrechen gilt. Der Regierungsrat in unserem Kanton setzt sich ein für ein diskriminierungsfreies, für ein chancengerechtes Miteinander in Basel-Stadt. Das ist ein klares Bekenntnis, aber es sind nicht nur Worte, es sind auch Taten. Wir passen Strukturen an, wir stärken die Opfer durch Schutz- und Beratungsangebote, damit Diskriminierung erkannt wird, aber dann eben auch verhindert werden kann. Und dazu ein konkretes Beispiel mit meinem Lieblingsthema derzeit, dem ESC. Wir werden während der ESC-Woche eine 24-Stunden-Hotline anbieten. Eine Hotline, eine Telefonnummer letztlich, wo alle sich melden können, die sich irgendwie unwohl fühlen. Und das ist was anderes, als wenn Sie beim 117 anläuten oder bei der Feuerwehr. Es ist offen. Es ist wertungsfrei. Jemand, der sich angegriffen fühlt, der sich verletzt fühlt, der sich alleingelassen fühlt, der sich unwohl fühlt in einer Situation, kann dort anrufen, hat am anderen Ende der Linie ein Profi, der ihm hilft, der das triagieren kann, einordnen kann und auch im konkreten Fall direkt Unterstützung anbieten kann. Ich betone das deshalb so, weil es etwas Konkretes ist, etwas noch nie Dagewesenes in der Schweiz, diese Art der umfassenden Beratung während 24 Stunden, selbstverständlich kostenfrei. Und ich bin stolz, dass die Menschen, die auch hier diese Aktionswoche wesentlich mittragen, nämlich unsere Abteilung Gleichstellung und Diversität im Departement, das maßgeblich mitgeprägt hat, dafür auch den Bund gewinnen konnte. Es geht natürlich bei diesen Sachen immer auch um Geld. Ich glaube, es kostet etwa 500.000. Wir haben den Bund da an Bord bekommen, damit das eben während dieser super Schaufensterwoche, während der ESC-Woche hier in Basel ausprobiert werden kann. Und wir hoffen natürlich, dass das gut läuft und wir hoffen, dass wir damit ein Vorbild sind für viele weitere Veranstaltungen in der Schweiz und eventuell auch international. Also das einfach als konkretes Beispiel, was wir in Basel-Stadt machen können. Wir können es machen, auch weil wir die Möglichkeiten haben, finanzieller Art, die Ressourcen haben, die Menschen, die bereit sind, sich da zu engagieren, und dann machen wir es auch. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich während der Aktionswoche gegen Rassismus in der einen oder anderen Art engagieren, präsent sind, sich zeigen, sich sichtbar machen. Das Sichtbarmachen, das ist heute auch sozusagen das Metathema. Es geht um Hass im Netz. Wir wissen es, die Beleidigungen, die Hetze, auch die Extremität der Diskussionen und der Aussagen, die nehmen zu durch die Dynamik des Internets, vor allem auch der sozialen Medien, und es ist höchste Zeit, dass wir da dagegen halten. Diese Online-Sichtbarkeit, die viele von uns pflegen, also ich sowieso als Politiker natürlich, ist verbunden eben auch mit einer erhöhten Möglichkeit für andere anzugreifen. Wir wissen, dass die Hemmungen viel geringer sind bei Menschen, wenn sie am Bildschirm sitzen und im Schutze der Anonymität oder eines Nicknames irgendetwas verlautbaren können. Und plötzlich geht es dann, wenn jemand etwas postet, um das Aussehen, um die Herkunft, um sexuelle Orientierung, um religiöse Zugehörigkeit und gar nicht mehr um das inhaltliche Thema, das eine Person eigentlich in den Vordergrund stellen wollte. Und das hat einen unglaublichen Chilling-Effekt und den müssen wir bekämpfen. Und deshalb heute dieses spannende Thema, wie können wir sichtbar sein, weil das wollen wir ja in der ganzen Diversität der Gesellschaft, wie können wir sichtbar sein und uns gleichzeitig schützen vor eben Hass und Diskriminierung. Welche Schranken gibt es eigentlich im Netz? Das ist auch eine Frage des Informiertseins. Wie kann man sich eigentlich wehren? Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werden diese Fragen heute Abend vertieft. Ich freue mich auf diese spannende Diskussion und gebe das Wort an Frau Elisa da Costa, die den heutigen Abend moderiert. Vielen Dank Ihnen allen.
Ja, vielen lieben Dank. Ich bin mir gar nicht gewohnt, dass ich dann immer so formell irgendwie anmoderiert werde. Aber ich finde es schön und es ist mir eine Ehre, schon zum zweiten Mal diese Aktionswoche mit dem Podium eröffnen zu dürfen. Ich muss sagen, ich bin auch immer ein bisschen nervös, finde aber Nervosität ist gut. Ich denke heute, oder ich habe mich sehr gefreut auf heute, weshalb Hate Speech im Netz. Ich denke, es betrifft ganz viele von uns. Viele von uns wissen vielleicht gar nicht, ja, wo beginnt dann Hate Speech? Wo hört Hate Speech auf? War ich vielleicht auch schon selbst Täterin? Und ich hoffe, dass wir heute eigentlich alle aus diesem Raum gehen mit mehr Informationen, dass wir sensibilisierter sind und vielleicht auch unsere Learnings in diese Gesellschaft raustragen und einfach auch in unserem Umfeld unsere Familie, unsere Freundinnen irgendwie auch mitsensibilisieren können. Genau. Jetzt einfach zum Ablauf, weil das ist ja auch immer wichtig. Wir beginnen heute mit zwei Impulsreferaten. Ich freue mich sehr, dass wir dann gleich Sophie Achermann von Public Discourse, von der Public Discourse Foundation hier auf dem Podium oder nicht auf dem Podium, aber als Referentin begrüßen dürfen. Public Discourse Foundation, die Public Discourse Foundation, und da muss ich jetzt auch immer ein bisschen spicken, steht eigentlich zwischen der, oder am handelt in den Bereichen der Zivilgesellschaft und Medien. Die Public Discourse Foundation erforscht und stärkt den öffentlichen Diskurs im Netz. Sie entwickeln Strategien gegen eben toxische Sprache im Netz und versuchen anhand der Forschung eben auch praktische Lösungen zu entwickeln. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben und sonst wird Sophie uns gleich erzählen, was die Public Discourse Foundation macht, woran sie arbeitet und hoffentlich auch einige Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse geben. Danach folgt Peter Sobka. Er ist der Leiter des Dezernat Digitale Kriminalität bei der Kriminalpolizei Basel-Stadt. Und auch er wird uns einen Einblick in seinen Alltag geben. Was heißt es denn seitens Polizei, wenn es zu Hate Speech kommt im Netz? Was passiert, sobald Betroffene eine Anzeige machen? Und genau, welche Handlungsmöglichkeiten hat die Kriminalpolizei? Welche haben sie vielleicht nicht? Solche und andere Fragen schauen wir uns heute alle gemeinsam an. Und an dieser Stelle, glaube ich, habe ich genug geredet. Es geht nicht um mich. Und dann übergebe ich gerne das Wort gleich an Sophie Achermann.
Wunderbar, guten Abend oder fast Abend. Mein Name ist Sophie Achermann, Sie haben es gehört, ich bin die Geschäftsführerin der Public Discourse Foundation. Wir sind eine Stiftung, die mitgegründet wurde, der ETH Zürich. Und ich werde Sie heute Abend hoffentlich nicht allzu fest langweilen mit ein paar Forschungsergebnissen, aber habe überlegt, dass ich Sie zu Anfang etwas motiviere, sich zu bewegen, die, die Lust haben und wollen. Stellen Sie auf, wenn Sie die Frage, die Sie sehen, mit Ja beantworten. Wenn Sie nicht aufstellen wollen, dürfen Sie auch die Hand heben. Und wenn Sie es blöd finden, machen Sie es nicht. Das ist auch okay. Wer von Ihnen nutzt Social Media? Wer hat in den letzten Wochen einen Beitrag oder einen Kommentar gepostet? Wer von Ihnen hat in den letzten Tagen online rassistische Inhalte gesehen? Und wer von Ihnen hat schon einmal aus Angst vor Konsequenzen seine oder ihre Meinung nicht online geäußert? Gut, Sie dürfen wieder hinsitzen. Die einmal aufgestanden sind und lange stehen mussten, das ist schon, zeigt ziemlich vieles. Und wir sind damit auch schon mitten im Thema Stop Hate Speech. Das war ein Projekt, das ich gründen durfte vor ungefähr 7 Jahren. Wir haben damals versucht und auch geschafft, einen Algorithmus zu entwickeln, der Hassrede erkennt, sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. Das haben wir gemacht mit einer Online-Community und mit Forscherinnen und Forschern der ETH Zürich und der Universität Zürich. Wir haben am Schluss über 400.000 Kommentare diesem Algorithmus, den wir hier als Hund dargestellt haben, verfüttern müssen, bis der genau verstanden hat, was Hate Speech ist und was nicht. Das sind wahnsinnig viele Kommentare, können Sie sich vorstellen. Und das ist so, weil es nicht ganz klar ist, was genau Hate Speech eben sein soll. Wir selber definieren Hate Speech als eine Aussage, die eine Person oder eine Gruppe aufgrund von Identitätsmerkmalen beleidigt, abwertet oder diskriminiert. Dann haben wir auch noch ganz viele Aussagen, die wirklich unanständig sind und vulgär, und die bezeichnen wir dann als toxisch, wenn sich nicht gegen eine Person richtet, wegen eben solcher Identitätsmerkmale. Wir haben diese Definition nicht selber erfunden, aber es ist effektiv so, dass wenn man sucht, dass man ganz viele findet und man sich nicht sehr einig ist darüber, vor allem auch nicht sehr einig darüber, was denn solche Identitätsmerkmale genau sein sollen. Hier meine nicht abschließbare Liste, was das sein kann. Es ist durchaus ein Unterschied, ob ich online oder offline angemacht werde oder beleidigt werde, weil die Person mich wirklich doof findet oder weil die Person mein Geschlecht wirklich doof findet. Und das ist genau der Unterschied zwischen toxischer Sprache und Hate Speech. Und warum ist es so schwierig, das dann in einen Algorithmus zu münzen? Weil es eben Sprache ist und Sprache sich sehr schnell verändert. Und wir dann sehr gerne reden als Hate Speech von einem Spektrum. mit toxischer Sprache und Hate Speech, wo es nicht immer ganz klar ist, wo ist eine Überstereotypisierung, was ist effektiv Hate Speech. Was aber sehr klar ist, es gibt einen sehr illegalen Teil von Hate Speech und dort ist auch klar, was damit passieren müsste. Das sollte man anzeigen und Plattformen sollten das löschen müssen, effektiv. Aber es ist auch so, dass nur ein ganz kleiner Teil von diesem illegalen Hate Speech überhaupt je angezeigt wird und von diesem kleinen Teil, der angezeigt wird, noch ein viel kleinerer Teil effektiv auch zu Konsequenzen führt für die Person, die den Hate Speech Tweet abgesetzt hat. Was wir sicher sein können, er hat große Konsequenzen für die Personen, die ihn lesen, weil es sie, und das haben wir vorher gehört, effektiv sie aus dem Diskurs ausschließt. Ich bin keine Juristin und doch wurde ich gebeten, etwas zu sagen über die juristische Situation in der Schweiz. Wir haben ein Strafrecht und dort wird unter Strafe gestellt, wenn ich gegen das Diskriminierungsverbot verstoße. In der Schweiz ist Rasse, Ethnie, Religion und sexuelle Orientierung unter Schutz. Was nicht unter Schutz ist, ist Sexismus beispielsweise. Gegen Frauen darf ich so ziemlich alles sagen, was ich möchte. Und auch, was nicht in Ordnung ist, sind natürlich Aufforderungen zur Gewalttätigkeit. Das sind Offizialdelikte, das heißt, es ist nicht so, dass ich sie unbedingt selber anzeigen muss als Opfer, sondern ich kann darauf vertrauen, dass das auch jemand anzeigen dürfte, der nicht selber betroffen ist. Ich bin dann froh, wenn ich dann noch korrigiert werde, alles, was ich falsch sage, genau. Dann haben wir Antragsdelikte über Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung und Drohung und noch im Zivilrecht einiges, das geschützt ist. Wir werden immer wieder gefragt, was raten Sie denn den Opfern von Hate Speech? Und ich finde das eine ganz schwierige Frage. Wenn die Leute Ressourcen haben, dann sage ich, machen Sie eine Anzeige. Es ist aber in vielen Kantonen so, dass sie dann ungefähr 2,5 Jahre warten können, weil die Gerichte so überladen sind, dass ziemlich sicher sehr lange nichts passiert, wenn sie den Täter überhaupt ausfindig machen können. Und ich finde das wirklich grundsätzlich notwendig und wichtig in einem Rechtssystem, dass das anzeigbar sein sollte und auch angezeigt wird. Es ist aber für die Opfer ganz häufig auch sehr traumatisierend, noch einmal selber zur Polizei gehen zu dürfen. Von dem her hier als Aufruf an Sie, die vielleicht nicht betroffen sind, auch Sie können Rassismus anzeigen. Machen Sie das. Die Leute werden Ihnen dankbar. Gut, was zeigt die Forschung? Wie gesagt, wir sind eine ETH-Stiftung oder ETH mit an Bord Stiftung und wir haben uns 3 Medienhäusern, wir bekommen von ganz vielen Medienhäusern ihre Kommentare gespendet, die gelöschten Kommentare und die publizierten Kommentare. Und wir haben eine Analyse gemacht von 3 Medienhäusern und Twitter, es war noch Twitter, vielleicht würde es jetzt etwas anders aussehen im 2021. Und was man sieht ist, der ganz kleine Teil der Userinnen und User ist für den ganz großen Teil vom Hate Speech verantwortlich. 1% schreibt 50-70% vom ganzen Hate Speech. Das deckt sich wirklich über alle Plattformen hinweg, die man sich so anschauen kann. Das Ding ist aber, dass dieses 1% extrem ein aktives Prozent ist. Das oberste halbe Prozent der hasserfülltesten Nutzerinnen und Nutzer schreibt 55% vom ganzen Hate Speech. Sie schreiben aber auch 20% von allen Kommentaren, die eingeschickt werden. Was dann dazu führt, bei allen anderen Leuten, dass wir das Gefühl haben, einfach ein Viertel der Leute sind wahnsinnig hasserfüllt. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so. Es ist einfach 1%, das wahnsinnig viel Zeit hat, sich wahnsinnig viel Zeit nimmt. Und wir, die 99%, hätten es eigentlich in der Hand, etwas lauter zu sein als Sie. Dann reden wir ziemlich schnell von Moderation, weil das, was die Medien machen müssen, ist gut verstehen, was muss man löschen und was muss man behalten und was ist eben illegaler Hate Speech und was ist einfach etwas, was den Diskurs extrem verrohen lässt. Und in diesem Zusammenhang muss ich doch noch kurz über diesen Herrn reden. Er hat anfangs Januar, hat Mark Zuckerberg in einem Statement gesagt, dass es gab zu viel Zensur auf seinen Plattformen. Er möchte zurück zu seinen Wurzeln, er möchte, dass seine Netiquetten vereinfacht werden und er möchte aufhören mit dieser Übermoderation und dieser Zensur. Und er hat dort Moderation 1:1 gleichgesetzt mit Zensur und das ist brandgefährlich. Im Wissen, was alles publiziert wird und auch vorher wurde, was wirklich für eine Demokratie gefährlich ist. und gleichzeitig auch jetzt noch bekannt wurde, was er damit meint, wenn er meint, zurück zu den Wurzeln und zurück zur Meinungsfreiheit. Es soll wieder möglich sein, zu sagen, Mexican immigrants are trash oder trans people are immoral. Das ist sein Verständnis von Meinungsfreiheit. Und warum ist das schlimm? Weil man immer das Gefühl hat, Meinungsfreiheit heißt immer nur, dass alle Menschen das Dümmste sagen dürfen, was sie denken. Aber Meinungsfreiheit heißt eben auch, dass wir eine Meinungsvielfalt haben, dass möglichst viele Menschen in dieser Demokratie sich beteiligen dürfen. Und das ist manchmal effektiv ein Widerspruch in sich. Und ich habe mal geschaut, was das bei Twitter bedeutet hat, weil sie haben auch ihre Moderation drastisch heruntergefahren nach dem Übergang oder zu X. Sie sehen hier diese rote Balken, das war Übernahme von Elon Musk von der Plattform, und die hasserfüllten Äußerungen haben sich verdoppelt durchschnittlich, und auch passend zum Thema, dass das N-Wort 500 Mal häufiger gepostet wurde nach seiner Übernahme. Das ist nicht nur schlechte Moderation, das ist auch, was die Plattformbetreiber ausstrahlen und sagen. Und ich denke, sowohl was Mark Zuckerberg gesagt hat, wie sich auch Elon Musk positioniert, ist es klar, dass sie genau diesen Leuten Aufwind geben, dass sie sich so schlecht verhalten dürfen wie nur möglich. Gut, die Stimmung ist am Grund, das ist immer so. Jetzt probiere ich etwas Positivität reinzubringen. Es gibt auch Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Wir haben mit RETH Zürich 2 Studien gemacht, Experimente, um zu schauen, wie funktioniert Gegenrede, also was funktioniert, wenn ich mich im Internet gegen so einen rassistischen Tweet wehre und was genau funktioniert. Wir haben das gemacht, es ist wirklich ein Feldexperiment, das heißt, man hat rassistische Tweets gesucht, das war noch auf Twitter vor Musk, und hat auf die reagiert, und zwar mit 3 verschiedenen Varianten. Wir haben, eines ist Humor, das kann man noch diskutieren, wie lustig das ist, das erste, aber es ist die Idee von Humor. Das zweite, man hat gewarnt vor Konsequenzen. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Tweet von deiner Mutter, deiner Chefin gesehen wird? Und das dritte war Empathie. Und nicht Empathie mit dem Mensch, der den Tweet schreibt, sondern mit der Gruppe, die den Tweet bekommen muss. Und haben diese verschiedenen Strategien ausprobiert. Und jetzt nimmt es mich Wunder, Hände hoch, wer denkt, Humor hätte am besten funktioniert? Niemand? Warnen vor Konsequenzen? Empathie? Sie sind gut, genau. Empathie ist effektiv die Strategie, die am besten funktioniert. Versuchen die Leute dazu zu zwingen, sich in jemand anderes hineinzuversetzen. Und zwar funktioniert in der Art und Weise, dass die Menschen, die, also genau, das sind immer die 3 Balken mit den verschiedenen Strategien, und sie werden immer verglichen mit einer Kontrollgruppe, die kein Treatment bekommen hat. Und die Menschen, die mit Empathie, wo reagiert wurde mit Empathie, die haben häufiger ihr Tweet gelöscht, und sie haben in den nachfolgenden Wochen weniger getweetet und vor allem auch weniger rassistisch getweetet. Hier sind wir noch nicht am Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt haben wir die Lösung, morgen ist alles besser. Einerseits, weil die Leute das wirklich auch machen müssten, und andererseits, weil wir uns immer noch in einem kleinen Range bewegen, von was das genau nützt. Aber es ist trotzdem wichtig zu sehen, es hat einen Einfluss. Also wir Userinnen und User haben einen Einfluss in der öffentlichen Debatte, und das dürfen wir auch nützen, neben dem man auch noch wünschen darf, dass die Politik handelt und doch auch gewisse Regulierungen in Betracht zieht. So. Gut, was kann ich machen, wenn jemand betroffen ist von Hate Speech und ich möchte diese Person schützen? Wir haben es gehört, Counter Speech, Empathie hilft. Melden Sie Hate Speech und Gewalt auf Plattformen. Das wird gerade auf Meta wichtiger, weil Sie gesagt haben, Sie moderieren weniger aktiv. Das heißt, vorerst in den USA, aber für 99% von allen Verstößen wurden direkt moderiert. Also wenn das gepostet wurde, ging das für einen Algorithmus und dann wurde das gelöscht. Sie wollen gar nichts mehr aktiv moderieren und nur noch, wenn das jemand Ihnen mitteilt. Von dem her ist es effektiv notwendig und wichtig, das zu melden. Und unterstützen Sie Betroffene, wenn Sie sehen, dass jemand Hate Speech bekommt, melden Sie sich mit einer Direktnachricht, die Leute sind Ihnen extrem dankbar, oder sich öffentlich auch zu Ihnen zu stellen. Dann, was Sie machen können, wenn Sie selber betroffen sind, immer wieder Datenschutz, nicht ein lustiges Thema, aber effektiv, haben Sie gute Passworte, verwenden Sie sichere Verbindungen und schauen Sie mal auf Google, was von Ihnen privat zu finden ist, weil glauben Sie mir, wenn es einen Shitstorm gibt, die Leute sind kreativ damit, Ihnen weh zu tun. Und wenn Sie gewaltvolle Inhalte sehen, sichern Sie Beweismaterial, am besten so, und da hören wir vielleicht dann noch mehr, wie das genau gut geht, aber dass man das Datum sieht, den URL sieht, dass man weiß, wo das gepostet wurde. Blockieren Sie die Leute, die Sie stören. Sie müssen sich überhaupt nichts anhören lassen selber. Und melden Sie den Kommentar. Reden Sie mit Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Gesundheitspersonen. Wirklich holen Sie sich Hilfe. Es ist Online-Gewalt. Es ist genauso schmerzhaft wie Offline-Gewalt. Und für Menschen, die das immer wieder passiert, und ich mache das auch, wenn ich über Hate Speech rede in den Medien, bekomme ich immer Hate Speech, einfach. Warum nicht? Ich gebe meinen Konten dann einfach einen Tag meinem Mann, der findet das ziemlich unterhaltsam fast, weil er ist einfach nicht bedroht und ich fühle mich ziemlich schnell mal bedroht. Und das funktioniert ziemlich gut, er kann dann die Sachen löschen, die gelöscht werden müssen, die Sachen, die vielleicht relevant wären, strafrechtlich kann er auf die Seite tun und ich muss es nicht sehen und es geht mir sehr, sehr viel besser damit. Es ist trotzdem wichtig, dass es sich jemand anschaut, weil es doch wirklich immer wieder auch Momente gibt, wo man etwas liest, was wirklich gefährlich ist, was wirklich zur Polizei gehört, von dem wir einfach nicht anschauen, würde ich Ihnen nicht empfehlen, aber es gibt da durchaus Möglichkeiten. Und kontaktieren Sie uns, was wir machen mit Einzelpersonen, aber auch mit Organisationen, wir machen so Krisenprotokolle, wo wir schauen, wer ist wo, wie, wann zuständig, wenn es dazu kommt, dass Hate Speech passiert und versuchen da etwas an der Resilienz zu arbeiten, was leider effektiv notwendig ist, weil Hate Speech verhindern, das haben wir noch nicht geschafft. Gut, das waren meine 12 Minuten, ich glaube, genau. Wunderbar. Herzlichen Dank.
Dann vielen Dank, liebe Sophie. Eben, ich glaube, Fragen einfach diese mal noch aufbewahren für später, weil ich freue mich dann, wenn wir mit allen Podiumsgästinnen die Fragen behandeln können. Und dann lade ich gerne Peter Sobka zum zweiten Impulsgespräch nach vorne.
Also, du hast gar nichts falsch gemacht oder falsch gesagt, was du vorher gemeint hast. Wir haben eine gewisse Redundanz. Ich fasse mich kurz.
Ich muss jetzt mal gucken, ob das Gerät so reagiert, wie ich will.
Ja, genau. Nur kurz, dass es keine Irritation gibt. Wir haben hier in Basel-Stadt die Trennung zwischen Kantonspolizei und der Kriminalpolizei, die angesiedelt ist bei der Staatsanwaltschaft. Deshalb steht oben eingangs auch die Staatsanwaltschaft drüber. Ich sage noch ganz kurz was zu mir. Ich bin seit 2022 IT-Ermittler bei der Staatsanwaltschaft, also bei der Kripo. Und seit Mitte letzten Jahres leite ich dort das Dezernat Digitale Kriminalität. Ich habe einen Master in digitaler Forensik. Und somit systemimmanent mit allerhand, geht es vom Sound? Ja. Systemimmanent mit allerhand Dingen zu tun, was Internetkriminalität angeht, was digitalisierte Kriminalität angeht und Cybercrime. Die Sophie hat schon einige Begrifflichkeiten erklärt. Ich will trotzdem auch mal ein paar Sachen erläutern. Bei der Polizei gibt es Weiterbildung, gibt es Ausbildung. Und die Polizei ist ausführendes Organ, das heißt, wir sind an Gesetze gebunden. Es gibt klare Gesetzeslagen. Und ich möchte euch einen Teil davon skizzieren, damit ihr die versteht, damit ihr versteht, wie ihr was beanzeigen könnt. Weil das ist erfolgsrelevant für uns. Es ist nämlich so, dass wir diese Dinge bearbeiten und dass wir das auch umsetzen. Aber wir brauchen den Input dazu. Ich mache hier ein bisschen schneller, weil die Sophie schon einiges gesagt hat. Wir haben hier das Hate Crime als Straftat und da geht es darum, dass das Motiv der Tat wichtig ist. Es geht um ein spezifisches Tatmotiv. Das heißt, wir haben eine gewöhnliche Straftat in Verbindung mit einer besonderen Motivation. Das muss klar sein, dass wir diese Motivation transportieren. Also muss es auch klar sein, dass das an die Polizei transportiert wird. Und zwar in beweisfähiger Form. Das ist für uns sehr wichtig. Wir können nicht sagen, wir haben Hate Crime oder Hate Speech als eigenen Straftatbestand. Das gibt's so nicht. Wir sehen diese Hate Crime Thematik, wie zum Beispiel Schimpfungen, Körperverletzungen, immer auch mit Opfern, mit so einer Gruppenzugehörigkeit. Auch wichtig. Es ist für uns bedeutungslos, ob das Opfer der Gruppe tatsächlich angehört. Ihr müsst also bei Beanzeigungen Wert drauf legen, dass ihr nachweisen könnt, was für eine Motivation dahinter steht. Dann ist es einfacher.
Nächste Folie.
Ja. Wir haben das Problem, dass relativ wenig beanzeigt wird. Da gibt's jetzt sehr, sehr viele Gründe dafür. Ich habe mal einfach drei rausgegriffen. Die Betroffenen haben schlechte Erfahrungen gemacht oder sie sind einfach von Scham erfüllt. Sie haben Angst, dass sie nicht ernst genommen werden, völlig verständlich. Und es gibt auch Situationen, wo sie denken, um Gottes Willen, ich komme vielleicht in den Prozess und muss sich dann der Täterschaft widerstellen. Das möchte auch niemand haben. Da gilt es zu beachten, dass man möglicherweise je nach Situation sogar besondere Verfahrensrechte genießt, dass man möglicherweise in diese Konfrontation mit den Tätern gar nicht reinkommt. Ich kann das nicht versprechen, das ist situativ abhängig, aber das kann kein K.O.-Kriterium sein, dass man sagt, nein, ich mache keine Anzeige, ich stehe jetzt nicht auf. Es gibt vielleicht eine gewisse Vertrauenslücke zur Polizeiarbeit, wenn man das da oben liest, diese drei Punkte. Aber da möchte ich auch nochmal rausstellen, wir unternehmen Anstrengungen, um uns weiterzubilden. Es gibt zum Beispiel explizit ein E-Learning nur zu dem Thema Hate Crime, das die Polizei durcharbeitet. Das wurde erstellt von Fachleuten und Ansprechpartnern von diversen Organisationen. Das ist also nichts, was wir im kleinen Kreis uns ausgedacht haben. Und da möchte ich auch noch was anderes sagen, was vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät. Die Polizei ist ein Abbild von unserer Gesellschaft. Die ist genauso vielfältig. Wir haben bei uns in der Polizei nicht nur weiße alte Männer wie mich. Es ist alles da, sind alle Menschen da, in jeglicher Richtung und Vielfalt. Und das Problem, das sich vielleicht früher manchmal gestellt hat, sagen wir mal vor 20, 30 Jahren, ich weiß es nicht, ist stark abgemildert. Man wird bei der Polizei auf verständnisvolle Menschen treffen. Und viele Polizisten arbeiten mit Herzblut und aus Überzeugung. Soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber das ist einfach meine Erfahrung. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man in der Polizei auf Leute trifft, die sagen, das geht so gar nicht, was können wir tun, wie können wir unterstützen. Aber man muss zu uns kommen. Vielleicht ist da in der Vergangenheit irgendwo da und dort das Vertrauen nicht so gewachsen, wie man sich's wünschen würde, aber das kann man ändern. Es gibt diesen Artikel 261 bis, den hat Sophie vorher schon angerissen. Ich habe jetzt nicht genug Zeit, sonst könnte man noch ins Web darüber gehen, da gibt's einen Link. Ich weiß auch nicht, ob er die Folien verteilt, dann kann man an den Link dran. Wichtig ist, dass klar ist, es geht hier um die Menschenwürde, es wird also ein Individualrecht geschützt. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Leute, die betroffen sind, potenziell Opfer. Klingt jetzt so, warum sagt er das? Das hat einfach den Grund, dass es ein Opferhilfegesetz gibt. Und dann hat man nämlich möglicherweise in der Konfliktsituation die besonderen Verfahrensrechte. Und dann hat man wieder nicht die Situation vielleicht, dass man in die Konfrontation mit der Täterschaft nochmal reinkommt. Was auch noch bedeutsam ist, alle Vergehen im Rahmen des 261 bis sind Offizialdelikte. Das heißt, wir verfolgen die von Amts wegen, aber wir müssen es wissen. Es muss uns jemand Informationen zukommen lassen. Wenn eine Streife in der Stadt unterwegs ist und kriegt was mit, dann wird die tätig. Aber wenn sie dort nicht vorbeifährt und niemand meldet sich, dann wissen wir es nicht und dann tun wir nichts, weil wir es nicht wissen. Das ist auch bedeutsam. Das heißt, man muss uns Informationen zutragen. Hate Crime und Hate Speech sind Antragsdelikte. Da muss eine Anzeige erstellt werden. Und wie vorher schon gesagt, ich habe es hier extra nochmal dazu genommen, weil ich es für bedeutsam halte, Die Motivation der Täterschaft spielt die Rolle. Also brauche ich Informationen zu dieser Motivation. Ich habe mir noch überlegt, Reaktion, Prävention. In der Reaktion sehe ich ganz klar die Beweissicherung. Das heißt, wir machen Screenshots, wir machen Fotos von dem Bildschirm, von dem Blog, was auch immer, dem Post, was weiß ich, wo wir das beweisen können. Das habe ich extra nochmal geschrieben, Hardcopies. Zeitnahe Anzeige erstellen ist sehr bedeutsam. Je zeitnäher die Anzeige erstellt wird, umso schneller können wir die ersten wesentlichen Informationen zusammentragen. Vorher wurde in den Raum gestellt, dass es manchmal sehr, sehr lange dauern kann, aufgrund bestimmter Ressourcenprobleme und Überlastungen, bis tatsächlich mal ein Verfahren in Gang kommt. Mag sein, aber wir wissen, dass wir bestimmte Informationen zeitnah einholen müssen, um die Beweislage zu sichern. Es nützt uns also wenig, wenn jemand 4 Wochen nach der Tat etwas beanzeigt, dann können wir bestimmte Spuren nur noch sehr schwer bis gar nicht sicherstellen. Aber wenn einer betroffen ist am Montag und ist dienstags am Schalter, dann können wir am Mittwoch die ersten Schritte vornehmen. Und dann kann es durchaus sein, nach diesen ersten Schritten, dass es eine Zeit dauert, bis die nächsten Aktionen kommen. Aber wir haben die wichtigen Dinge. Also zeitnah ist auch ein Zauberwort. Dann zeitnah überlegen, ob man andere Menschen über den Vorfall unterrichten will und sollte. Die Sophie hat da diese schöne Idee gebracht, dass ihr Mann dann bestimmte Sachen liest und löscht, dass sie da nicht so viel Druck hat. Finde ich super, die Idee. Aber man muss noch ein bisschen weiterdenken, wenn bestimmte Dinge in den Raum gestellt werden, die einfach falsch sind oder inakzeptabel, ist es vielleicht sinnvoll zu überlegen, wem man im Vorfeld darüber informiert, bevor der das liest. Kann hilfreich sein. Prävention, sage ich gerne, persönliche Informationen mit Bedacht publizieren. Ich bin vorher nicht deshalb nicht aufgestanden, weil ich faul bin. Ich habe mit leichtem Entsetzen, aber es war eigentlich zu erwarten, festgestellt, dass ich wieder mal der Einzige bin, der diese sozialen Medien nicht nutzt. Weil ich weiß nämlich, ja, ich habe nicht nach hinten geschaut. Ich weiß nämlich, was da so abgeht, das brauche ich privat nicht auch noch. Persönliche Informationen mit Bedacht publizieren. Passiert so oft, dass Menschen Sachen, die einfach privat sind, in irgendeinen Blog reinstellen und denken, naja, das guckt jetzt mal jemand an, aber das guckt die Welt an und ihr kriegt es nicht mehr raus. Das ist ganz schlecht. Meinungsaustausch, sage ich, überlegt durchführen. Ich habe extra provokant hingeschrieben, wo war es, mit wem, wann. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man sich geduckt bewegt und seine Meinung nicht äußert. Das meine ich damit nicht. Aber es gibt Menschen, die sind erfahrungsgemäß ein bisschen beratungsresistent. Ich weiß nicht, ob es manchmal zielführend ist, mit manchen Menschen manche Diskussionen zu führen. Und manchmal ist es sicher sinnvoll, dass man sich für bestimmte Dinge, bestimmte Foren aussucht, kann im Vorfeld auch was bewirken. Und dann gibt's auch den Spruch, Regeln des Cyber-Awareness beachten. Ich habe mal einen Vortrag über Cyber-Awareness gehalten in anderen Institutionen, der dauert leider mehrere Stunden. Ich empfehle allen Anwesenden hier, mal zu dem Thema Cyber-Awareness Recherchen zu betreiben im Internet. Da findet man viel Informationen. Und dann im Gleichklang Identitätsdiebstahl. Die Sophie hat das auch angerissen. Es ist erschreckend, wie viel Informationen man mit mittelmäßigen Fähigkeiten aus dem Internet gewinnen kann. Auch und gerade deshalb, weil viele Menschen einfach völlig fahrlässig ihren Status publizieren, ihre Fotos, ihre Erfolge oder wie gut sie sich gerade fühlen. Das ist ja alles schön, dass sie das haben, aber in dem Moment, in dem sie es publizieren, machen sie Angriffsfläche, Angriffsfläche, Angriffsfläche. Aber hat Sophie ja schon angerissen. Und dann gibt's auch die Website www.skppsc.ch. Das ist die Schweizer Website für Kriminalprävention. Lohnt sich im Besuch auch, mal drauf zu schauen. Ja. Ich danke fürs Zuhören.
Das war der erste Teil der Podiumsveranstaltung Hass im Netz. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Da werden die weiteren GesprächspartnerInnen reden. Tamara Hürlimann, Kriminologin und Workshopleiterin bei Netpartie, und Fatima Iftikhar, die Generalsekretärin ist bei der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz. Sie sind zusammen im Gespräch mit Sophie Achermann und Peter Sopka unter der Gesprächsleitung von Elisa D'Agosta. Für Radio X, Janina Lapart.
X Plus. Geschichte mit Tiefgang.